Ich habe heute für die Predigt euch etwas mitgebracht. Das seht ihr hier, diesen Tonkrug. Ihr könnt nicht sehen, was hier drin ist, ich aber schon. Ich sage euch das aber gleich. Die Frage ist, was hat's jetzt hier mit diesem Krug auf sich? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht und die handelt von diesem jungen Mann hier. Seit Generationen bedient man sich bei den Affenfängern eines einfachen, offensichtlich närrischen oder narrensicheren Tricks, um ihre Beute zu erwischen. Die Affenfänger nehmen dabei eine ausgehöhlte Kokosnuss oder einen Krug, bohren ein Loch in die Mitte und versehen es mit einem scharfen Rand. Dann legen sie eine sperrige Süßigkeit in diese Nuss, in dieses Gefäß und befestigen diese auf der Erde und warten darauf, dass ein Affe vorbeikommt. Über kurz oder lang taucht ein solches Opfer auf. Der Affe greift in die Kokosnuss hinein, packt die Süßigkeiten, doch sobald er versucht, die Hand wieder rauszuziehen mit den Süßigkeiten, muss er feststellen, das Loch ist nicht mehr groß genug, um seine geschlossene Hand rauszuziehen. Und der scharfe Rand schneidet ein. Das mache ich jetzt nicht. Der Affe ist gefangen. Natürlich müsste der Affe nur die Süßigkeit loslassen, um sich zu befreien. Aber er weigert sich, das aufzugeben, wonach ihn so gelüstet. Statt davonzulaufen, sitzt er stundenlang da, kocht vor Wut, hämmert auf die Nuss ein. Er versucht alles, nur eines nicht: loslassen. Der arme Affe, oder? Der arme Affe. Das ist schon ein bisschen dumm von ihm, oder? Wegen diesem bisschen, was da drin ist, nicht loszulassen, sein ganzes Leben aufs Spiel zu setzen und statt loszulassen und frei zu sein, nein, greift er gierig hinein und hält verbissen fest, so dass er zum Schluss gefangen ist. Ja? Das machen Tiere halt so, oder? Sie folgen ihrem Instinkt, die armen Tiere. Sie sind halt noch nicht so weit entwickelt. Wir Menschen sind da weiter. Oder? Oder? Das Thema der heutigen Predigt lautet: zufrieden zugreifen. Und ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen, der erstmal am Anfang ein bisschen eine Zumutung ist, aber ich mute euch das gerne zu. Und zwar steht dieser Text in 1. Timotheus 6, hier ab Vers 6 bis 11. Ein Leben, heißt es dort, in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz anbetrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Hat irgendjemand von euch was mitgebracht, als er in die Welt kam? Außer sich selber und die Nabelschnur, an der er hing? Nein. Ja. Ich musste bloß gerade an die Geburt unseres ersten Kindes denken, an den Jonathan, als er geboren wurde. Der hat auch nichts mitgebracht, aber so in der ersten 2 Minuten hat er gleich ein kleines Häufchen auf. Genau, aber das fiel mir bloß so gerade ein, gehört gar nicht zur Predigt. Gut. So viel dazu. Haben wir etwas mitgebracht in die Welt? Nein, nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir die Erde wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn selbst ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Du aber, ihr aber, du aber gehörst Gott und stehst in seinem Dienst, halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein, ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Das ist mal eine Ansage, oder? Was haben wir da gerade gehört? Dinge wie sich selbst schaden, sich selbst Schmerzen zufügen, verstrickt und gefangen zu sein in seinen schädlichen Wünschen? Irgendwie erinnert mich das an jemanden. Oder? Es erinnert mich an diesen kleinen, süßen Affen vom Anfang, der hineingreift, nicht loslässt, mit dem verbissenen Wunsch, etwas zu haben und zu besitzen, in den Untergang rennt, in seinen eigenen. Das ist schon krass ausgedrückt. In diesem eben gelesenen Text geht es um Besitz, geht es um Hab und Gut und um die Fähigkeit, damit zufrieden zu sein. Sich also es genügen zu lassen, genügsam zu sein. Wisst ihr, ich möchte heute Morgen mit euch in diesen nächsten paar Minuten etwas nachdenken über die Frage, wie wir zufrieden zugreifen können, ohne dabei Schaden zu leiden, sondern im Gegenteil froh genießen können, was wir geschenkt bekommen. Habt ihr daran Interesse? Weil das ist ja nicht der einzige Weg, den wir gelesen haben, wie es geht. Oder wie es zwangsläufig laufen muss. Nein. Vielleicht lehnst du dich ja jetzt total entspannt zurück und sagst, ach komm, mit dem Thema, mit Reichtum und Geld. Mit Geld habe ich kein Problem. Nur ohne, ne? Nein. Vielleicht lehnst du dich zurück und sagst, ach, das ist nicht mein Thema. So mit Reichtum, ich bin nicht reich, ist kein Problem. Bin auch nicht allzu arm, ist auch kein Problem. Das wird entspannt. Wart's ab. Ich glaube, beim Besitz und beim Hab und Gut geht es nicht nur um dieses Thema von Finanziellem und Materiellem. Weil ich glaube, dass es in diesem ersten Teil, den wir gelesen haben und auch im ersten Teil der Predigt, geht es weniger um Besitz, Hab und Gut, Materielles, sondern um eine Haltung. Um eine grundsätzliche Haltung, die wir mitbringen dürfen oder sollen, um gesund und heil durch unser Leben zu gehen. Frage: Was können wir denn alles so besitzen oder haben? Ihr kennt diese uralt Werbung vielleicht noch. Wo sich die zwei Leute aus der früheren Schule treffen und dann auftrumpfen, mein Auto, mein Haus, mein Garten, mein Boot und was weiß ich was. Ja? Das ist dieses Materielle. Ich habe jetzt Beispiele natürlich nicht genannt wie mein begehbarer Kleiderschrank oder sowas. Aber heute ist ja Frauenfreizeit, sind ja gar nicht so viele da. Aber wir können Einkommen haben, einen Job. Wir können Ansehen haben, Familie haben, Freunde haben. Wir können Gaben und Begabungen haben, mitbringen. Auch das sind Dinge, die wir haben. Ja, die wir besitzen in dem Sinn, die gehören zu unserem Leben mit dazu, zu unserem Haben dazu. Die Frage ist, bist du mit dem, was du hast, zufrieden? Bist du zufrieden? Und jetzt, keine Angst, ich frage jetzt nicht einzeln ab. Als Christ ist man ja geneigt zu sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Immer. Das ist vorbildlich. Mir geht's heute nicht um diese erste Antwort, bist du zufrieden? Ja, ja, klar. Sondern diese Frage an dein Herz. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Vielleicht kommt dann schon eher die Antwort, na ja, schon. Aber hier in dem Bereich könnte es ein bisschen mehr sein. Und einen Partner würde ich mir auch wünschen. Und eigentlich könnte es auch bald mal eine Gehaltserhöhung geben. Nur mal so, ich bin zufrieden, aber. Und eigentlich, ich bin ja zufrieden, wie wir wohnen. Aber so mit Garten, oh, das wäre schon schön, hätte ich schon gern. Ne? Aber ich bin zufrieden. Ich lade uns ein, darüber einfach mal nachzudenken, das nochmal auf dich persönlich und dein Herz wirken zu lassen. Weil ich erstmal gar nicht danach gefragt habe, ob es nicht dort und dort und dort etwas mehr sein könnte, sondern ich habe einfach gefragt, bist du zufrieden mit dem, was du hast? Das ist eine andere Perspektive. Was ist denn Zufriedenheit? Zufriedenheit ist Dankbarkeit. Dankbar sein für das, was man hat. Zufriedenheit hat immer das im Blick, was ist. Nicht, was fehlt. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir sehr, sehr stark fixiert sind auf das, was nicht ist. Auf das, was fehlt. Was mehr sein könnte. Da sitzt du mit Leuten zusammen, ja, in unserer hier westlichen Welt und sagst, oh, das ist so schlecht und das. Und du denkst, wow, das ist so traurig, du könntest glatt mitheulen. Ja, also, ihr hört ja auch immer so Land auf, Land ab, was da so gesprochen wird. Und die Arbeit und das und für den Hungerlohn und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich mir gar nicht den neuen SUV kaufen. Und oh, so dieses Jammern auf ganz hohem Niveau können wir total super, oder? Und was passiert? Es könnte mehr sein. Es wird wirklich, versteht ihr? So ein bisschen zumindestens. Zufriedenheit hat den Blick für das, was man hat. Kein Mangeldenken. Oder noch zerstörerischer. Und das kriege ich auch immer wieder mit, dieses Vergleichen. Ich bin ja ganz zufrieden. Aber wenn ich sehe, was der hat und die, hätte ich auch gern. Dieses Vergleichen, was einen selber kaputt macht, was Beziehungen beschwert, belastet, zerstört. Dieses Vergleichen, was aus Dankbarkeit, Undankbarkeit, Traurigkeit und macht. Das macht das Leben mies, oder? Ich glaube, wir Menschen haben manchmal so einen Hang dazu, nicht auf, wie die Zufriedenheit es macht, auf das eigene zu schauen und sagen, guck mal, das Gras bei mir hier ist aber echt grün. Wir schauen ganz oft und sagen, ach, oh, hier bei Soßens im Garten, das ist so grün. Oh. Zufriedenheit sagt, wunderbar, wie ich das hier habe. Zufriedenheit, wisst ihr, was hier für ein Wort drin steckt? Frieden. Zufriedenheit hat etwas damit zu tun, dass ich Frieden in meinem Herzen habe, dass ich versöhnt bin mit meiner Situation. Wir haben heute Morgen diesen Impuls schon gehört. Versöhnt bin, wie ich gemacht bin, was ich habe, was ich kann, wer ich in Gottes Augen bin. Diesen Frieden, darf ich dir das heute Morgen immer sagen, den wünsche ich dir von ganzem Herzen. Zufrieden sein zu können. Dankbar. Und jetzt kommt der Gipfel. Wisst ihr, was die Zufriedenheit auch macht? Unfassbar. Die Zufriedenheit gönnt dem anderen die Sachen von Herzen. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, das ist Verhalten, die Freude. Wisst ihr, ich glaube, dass da ein ganz großer Ernst drin ist. Und hier geht es mir nicht nur um irgendwie finanzielle Häuser und alles Mögliche. Ich glaube, viele Beziehungen, Freundschaften, auch in Gemeinde sind herausgefordert mit Dingen, wo sie sagen, ach, guck mal, was der für eine Voraussetzung hatte. Der hat ein ganz anderes Elternhaus, der hat ganz andere Voraussetzungen. Kein Wunder, dass es ihm jetzt so gut geht. Was ist das im Herzen? Neid. Oder? Anstatt zu sagen, das ist total der Hammer. Das ist so ein Geschenk. Mensch, und dass du so gesund bist, ich gönne dir das. Auch wenn ich vielleicht das nicht gerade habe. Ich frage jetzt nochmal. Bist du zufrieden? Also ich meine wirklich zufrieden? Gönnst du den anderen das, was sie haben? Kannst du dich sogar, das ist ja nochmal mehr, mitfreuen? Du sagst, hey, das ist so schön, dass du jetzt das hast. Ich finde ich klasse. Und dass du diese und jene Gabe hast und wow, schön. Ich mag das an dir. Oder sagst du, naja, ehrlich, wie sieht's da ganz in deinem Herzen aus? Ich weiß, dass wir jetzt alle hier sitzen und stehen und froh sind und sagen, ja, bloß gut, dass da hier nichts angezeigt wird, was ich gerade denke. Vielleicht steckst du ja in dem einen oder anderen Bereich in deinem Leben mit deiner Hand fest. Weil du sagst, ich will das haben. Vielleicht sagst du, ich bitte um jenes oder dieses schon so lange. Ich will das jetzt haben. Gott, wann kommt das? Und du hast diese Faust hier drinnen in diesem, sagst, Gott, ich krieg's nicht raus. Was soll das? Vielleicht bist du sauer, wütend auf Gott, auf Menschen. Warum das eine nicht und das andere nicht? Oder wenn ich das hätte, Gott, dann würde ich dir auch so dienen. Ja? Und du bekommst die Hand nicht mehr raus, weil du es unbedingt haben willst und es tut immer wieder so weh. Ich darf dir zurufen heute Morgen, das muss nicht so bleiben. Das muss nicht so bleiben. Darf dich einladen dazu, loszulassen. Auch wenn du sagst, was? Doch, lass los. Lass los. Komm in die Freiheit und lass dich von Gott beschenken mit dem, was er für dich hat. Amen. Ich habe mich gefragt, woher nimmt Zufriedenheit diese Haltung? Ich glaube, die Zufriedenheit nimmt die Haltung aus den beiden Versen, die wir hier gelesen haben, dass die Zufriedenheit nämlich weiß, als Mensch, ich habe nichts mit in diese Welt gebracht und ich werde auch nichts mit hinausnehmen. Also werde ich mich nicht über das definieren, was ich hier habe. Stimmt das? Wir wollen uns nicht darüber definieren, was wir hier haben oder nicht haben. Gott hat mehr für uns. An dieser Stelle habe ich befürchtet, dass ein donnerndes Amen kommt und ich mich hier vorne kaum noch halten kann. Ja? Gott hat mehr für uns als das, was wir uns definieren über das, was wir haben hier oder was wir besitzen. Ja? Die Zufriedenheit weiß, wo alles herkommt, von wem sie alles hat. Und zwar jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Die Zufriedenheit weiß, all das, was ich habe, was ich bin, was ich kann, ist nicht mein Verdienst. Naja, Moment mal, aber ich habe doch studiert und einen richtig tollen Job an Land gezogen, weil ich gut bin. Aber was denkst du, von wem du dir die ganzen Gaben, die Auffassungsgabe, den guten Job und all das, wer sich da um dich gekümmert hat? Gott? Ah, stimmt, da war was. Wir haben all das, alles was ich habe, alles was du hast, alles was wir haben, haben wir von Gott. Nicht um zu haben, sondern um es zu verwalten. Gott will uns zu guten Haushaltern machen mit all den Sachen, die Gott uns anvertraut hat. Nicht damit wir es besitzen. Gott hat diese vollkommenen guten Gaben nicht uns zum Besitz gegeben, sondern zur Verwaltung. Sie gehören nicht mir. Meine Kinder gehören nicht mir. Sie sind mir anvertraut, uns anvertraut. Selbst meine Frau gehört nicht mir. Sie gehört zu mir. Aha, das ist wichtig. Wir haben Dinge anvertraut bekommen, sind beschenkt. Die Frage ist, das lernen wir doch schon unseren Kindern. Wie sagt man, wenn man etwas geschenkt bekommt? Sehr gut. Was sagen wir aber manchmal, wenn Gott uns was schenkt? Ich will mehr. Und eigentlich wollte ich was anderes, was der hat. Sagen wir nicht in dem Moment. Aber später kommt es uns manchmal schon so vor, dass wir irgendwie das Falsche gekriegt haben, oder? Zufriedenheit, ihr Lieben, ist eine enorm gesunde und befreiende Haltung und Perspektive, die, so haben wir das gelesen, einen großen Gewinn hat. Jetzt denkst du vielleicht, ach ja, wenn das so ist, dann will ich das auch haben, weil ich will ja den Gewinn haben. Aber zuerst, ihr Lieben, kommt die Zufriedenheit. Kommt die Haltung, dass ich bin beschenkt. Und das Blicken auf das, was du hast, nicht was du nicht hast. Bitte doch Jesus heute Morgen so in Perspektivwechsel hin zu einem zufriedenen Herzen. Ein Herzen, das Danke sagen kann, zu bekommen, wenn das nicht ist. Ich möchte zum zweiten Teil zu diesem Zugreifen gern noch etwas sagen. Zugreifen. Nach etwas greifen steht für mich für nach etwas streben, etwas unbedingt haben wollen, sich nach etwas sehnen. Die Frage ist, was hatten wir nochmal gelesen? Stimmt es denn wirklich, dass Reichtum oder Besitz die Wurzel und Ursache für alles Übel ist? Nein, glaube ich nicht. Der Reichtum und der Besitz an sich ist nicht die Ursache für allen Übel. Hier steht nämlich was ganz anderes. Weil wir haben, deswegen gibt's auch so ein bisschen so dieses, oh ja nicht etwas haben, ja nicht viel haben. Darum geht's Gott überhaupt nicht. Es geht um die Frage der Liebe zum Geld. Es geht um die Frage, etwas unbedingt haben wollen. Steht sogar mehrfach drin. Und etwas unbedingt haben wollen, darauf fokussiert sein, das bringt uns, wenn wir in dieses Hamsterrad reinkommen, das bringt den Untergang. Es ist die Geldliebe und das Haben wollen, das etwas besitzen wollen. Dieses bekannte Wort haben die meisten vielleicht schon gehört. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, alles abzusahnen, reich zu werden, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt in seiner Seele? Was nützt das? Was nützt das? Mir scheint es so eine Grundregel zu sein, wer unbedingt haben will, um zu haben, der wird verlieren. Aber auch dann, wenn er bekommt, wenn er hat. Wer aber zufrieden loslässt, der gewinnt. Darf ich das nochmal lesen? Wer unbedingt haben will, der verliert, selbst dann, wenn er bekommt. Aber wer zufrieden loslässt, der gewinnt. Warum? In Matthäus 6,21 sagt Jesus einmal, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich will uns heute Morgen fragen, dich persönlich fragen, woran hängt dein Herz? Wonach verlangt es dich? Wo du sagst, das muss ich unbedingt erreichen, haben, bekommen. Was ist es? Was ist dein Schatz, nach dem dein Herz verlangt? Vielleicht kannst du das überprüfen mit der Frage auch der ganzen Dinge, die du hast. Hast du oder besitzt du Dinge oder besitzen sie dich? Versteht ihr die Frage? Hast du Dinge, besitzt du Dinge oder besitzen sie dich? Halten sie dich in Atem? Lassen sie dich in einem Hamsterrad laufen? Unser Text hier, der warnt uns vor diesem haben wollen, weil es ein Weg ist, auf dem wir uns berauben, wo wir auch unvernünftig werden und darin versinken, uns darin verlieren können. Man wird förmlich überrollt, gelebt, getrieben und es zerfrisst uns. Als ich das so niedergeschrieben habe, musste ich an so verschiedene Gespräche denken. Immer wieder mal höre ich in Gesprächen von Leuten, ja, wir können nicht anders, wir müssen, damit wir das und das und das uns erhalten können, diesen Lebensstandort, wir müssen, wir können nicht anders. Und du denkst, meine Güte, ist das ein Getriebensein? Und wisst ihr, ich glaube, das macht vor Menschen, die Gott lieben, die mitten in dieser Gesellschaft leben, nicht Halt. Wie viele Getriebene gibt es heute Morgen auch unter uns? Die sagen, aber du hast ja keine Ahnung, ich muss doch. Ich geht nicht anders, ich kann nicht anders. Wir haben unsere Träume darauf ausgerichtet. Malen uns aus, wie es ist, wenn man das oder das dann hat, dann kann ich endlich zur Ruhe kommen. Und irgendwie kommt diese Ruhe nicht, wenn wir uns auf diese Dinge ausrichten. Ich fand das total spannend. Wir hatten am Donnerstag Tischtennis, Punktspiel, Donnerstagabend, sind noch zusammen danach etwas essen gegangen und kamen so über diese Trainergehälter bei den Fußballerspielern so zu sprechen. Und da sagte einer von meinen Tischtenniskollegen einen richtig coolen Satz. Der hat dann gesagt, naja, ich weiß gar nicht, was die dann so haben, ob die nun bei einer Mannschaft trainieren, wo sie ein Trainergehalt bekommen von 2 Millionen oder bei einer, wo sie 5 Millionen bekommen, ist doch egal, das kann man doch eh nicht ausgeben, oder? Solange man das nicht hat, kann man sich gar nicht vorstellen, was man alles damit soll. Aber frag die mal, die auf einmal dann viel haben. Wir haben mehrere oder viele prominente Beispiele, die Millionen über Millionen verdient haben und auf einmal pleite sind. Wo ist das? Wo ist denn da ein Loch? Wo ist denn das hin? Ja? Weil all das, wenn wir es haben und behalten wollen, uns verändert, uns beeinflusst, wenn wir es darauf ausrichten. Man bringt sich in Zwänge. Wir können nicht anders, wir müssen. Und ich kenne eine Zeit in meinem Leben, da habe ich damals noch in der Bank gearbeitet, da habe ich gemerkt, wie sowas sehr schnell nach einem greifen kann. Wie gesagt, ich lehne Besitz und Reichtum überhaupt nicht ab, das ist nicht das Problem. Aber das haben zu wollen und nicht Ruhe zu geben. Ich weiß noch, wie damals diese Zeit aufkam, wo Börsengänge waren, wo Firmen an die Börse gingen, neuer Markt und so das Haschen nach schnellem Geld so da war. Man hat so gedacht, ich habe das selber bei mir gemerkt, dass ich dann abends manchmal so im Bett gelegen habe und dachte, oh cool, wenn ich da jetzt die paar bekomme, dann kann man, oh, das ist schon gut. Und nicht nur dieser Gedanke, sondern ich habe richtig gemerkt, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass an den Tagen, ja, das war jetzt bei mir ein Beispiel, wenn ich beobachtet habe, dass die Kurse nach unten gegangen sind, da war ich so, ach Mensch, so blöder Tag, dachte ich, irgendwann mal habe ich gesagt, hier, Schluss, Ende, aus, worum geht's denn, ja? Also ich kenne diesen Anflug von haben wollen und du merkst auf einmal, dein Leben bestimmt das, die Stimmung ist im Keller. Oder ist es hochgegangen? Ja, heute ist ein guter Tag. Man denkt, wie Banane ist das denn? Ja, von solchen Dingen abhängig zu sein. Wo ist dein Herz? Wo hängt dein Herz? Wovon träumst du? Wonach sehnst du dich? Wonach sehnen wir uns denn? Wonach sollen wir uns denn sehnen? Ich darf uns hier den Vers 11 nochmal lesen. Du aber, Stefan, Johanna, und jetzt setzt mal ruhig eure Namen ein. Du aber, Stefan, gehörst Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich also von den Dingen fern, das zu wollen und zu suchen. Dein Ziel soll etwas ganz anderes sein. Jetzt kommt, mal gucken, was wir alles haben dürfen. Oh, da steht es erstmal gar nicht so zum materiellen Besitz, aber wir gucken mal. Ja, dein Ziel soll etwas anders sein, nämlich ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, von Ehrfurcht vor Gott, Glaube, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Das ist doch was, oder? Das ist es was, wofür sich zu leben lohnt. Jesus sagt einmal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, trachtet nach dieser Gerechtigkeit und das, was von ihm kommt, und dann wirst du alles haben, was du willst, in Hülle und Fülle und reich werden? Nö. Aber wir werden alles haben, was wir brauchen. Und das ist bei Gott immer genügend. Warum ist es genügend? Weil wir genügsam sind, zufrieden sind. Ja, wenn wir das annehmen, was Gott uns gibt, ist immer ausreichend, ist immer genügend. Ist auch immer sehr gut. Es reicht, weil wir zufrieden sind. Versteht ihr? Das ist ein Prinzip Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir dürfen das erwarten. Und jetzt danach kommt ein Vers, den die meisten bestimmt kennen, aber nicht vermuten würden, dass das in dem Zusammenhang steht. Guck mal hier. Der nächste Vers ist dieser. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Greife zu dieses Leben, dieses ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Greif zu. Und wisst ihr, was hier ganz wichtig ist? Ich habe das nochmal vorgehoben. Hier steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich glaube, wir alle kämpfen in unserem Leben, an der einen oder anderen Stelle. Die Frage ist nur, kämpfst du an der richtigen Front? Kämpfst du an der richtigen Front? Oder kämpfst du um Dinge, die du haben willst oder meinst, sie haben zu müssen? Und bist ausgelaugt? Ich lade dich ein, kämpfe den guten Kampf. Es gibt einen guten Kampf und es gibt auch falsche Kämpfe, die du Gott abgeben darfst. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Strecke dich aus nach seinen Gaben, nach seiner Gerechtigkeit, nach dieser Zufriedenheit. Streck dich aus nach Veränderung in deinem Leben. Dieses Kämpfen, dieses etwas haben wollen, ist kein Haschen nach Wind, sondern das wird ein Ziel haben, dass Gott dich beschenkt. Einen Abschlussgedanken habe ich noch. Und zwar, wie ist es, wenn man viel hat? Wenn man reich beschenkt ist? Jetzt denkst du vielleicht, ach, wen meinst du denn da? Zum Beispiel dich? Wie ist es, was soll man denn mit dem, was man hat, mit dem Reichtum, mit dem vielen, was soll man denn da machen? Jetzt sagst du, Moment, da bin ich ja raus. Ich habe ja gar nicht so viel. Es kommt drauf an, mit wem du dich vergleichst. Oder? Ich rate dir, wenn du sagst, ich habe ja nicht viel. Schau dir mal Leute an, die anderswo herkommen, die auch hier leben in deiner Umgebung und die viel, viel weniger haben. Und dann sag noch mal, dass du wenig hast. Das fällt total schwer. Also, wenn man viel hat, wenn einem viel anvertraut ist, wie soll man jetzt damit umgehen? Und mit diesem Gedanken so für die Woche möchte ich euch so das noch mitgeben und nicht entlassen, dann etwas später, aber das möchte ich euch mitgeben. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, viel haben, sie sollen erstens nicht stolz sein, weil es alles geschenkt. Das haben wir verstanden, oder? Ist kein Grund, stolz zu sein, wenn du viel hast, alles geschenkt. Können wir abhaken, oder? Und nicht auf ihr Geld vertrauen. Also wir wollen in diese Dinge, die Gott uns geschenkt hat, auch Gaben oder alles, es geht nicht darum, Gaben zu haben, zu sagen, oh, ich bin stolz, ich habe das. Und ich vertraue jetzt drauf, ich kann's. Nee, ich kann nur alles durch den, der mich mächtig macht. Wir wollen also auf nichts vertrauen, auf das Geld oder auf andere Dinge, das, was bald vergehen wird. Stattdessen sollen wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Perspektivwechsel, der uns alles, hört, reichlich gibt, was wir brauchen. Wozu? Das ist spannend. Damit wir uns daran freuen und es genießen können. Von wegen, Gott ist ein Gott, der so ein Genussverächter ist. Na, uns Christen muss es schlecht gehen und wir müssen immer so ein bisschen gedrückt aussehen und sagen, oh ja, aber mit dem Herrn geht's und so. Also ich glaube, hier steht, dass wir uns daran freuen dürfen und es genießen dürfen. Kannst du noch genießen? Kannst du noch genießen? Gott gibt uns reichlich, was wir brauchen. Das haben wir verstanden. Und jetzt kommt noch ein letzter Aspekt. Fordere sie auf, ihr Geld, ihr Besitz, Hab und Gut, ihre Gaben, zu nutzen, um was zu tun? Um Gutes zu tun. Um zu verschenken. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen. Wir sagen unseren Kindern schon, teilen macht Spaß. Ja? Ja gut, hier, hast du meins. Wir hatten vor uns in der Lobpreiszeit noch einen Impuls, ein Bild. Rebecca kam und sagte, sie hat so einen großen dreigliedrigen Mörser gesehen, der so Pflanzenblätter zermalmt und so zu Medizin verarbeitet. Und sie sagt, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist sind so wie diese Mörsen. Sie wollen uns bearbeiten, damit aus uns, aus dem, was Gott in uns hineingelegt hat, etwas Heilendes, Hilfreiches, Segensreiches für das Umfeld rauskommt. Und Gott lädt uns ein, doch in seiner Hand, in seiner Schale, dort, wo er uns bearbeiten will, doch zu bleiben, uns bearbeiten zu lassen und dass wir uns dann verschenken, dass wir dann wie Medizin sind für unser Umfeld, Gutes zu tun, großzügig zu sein, gern zu geben. Das, was du hast. Ein Beispiel zum Schluss. Das hat mich total bewegt und einfach froh gemacht. Ich habe am Freitag hier ein Gespräch gehabt mit einer lieben Frau aus dem Schelmgraben, die immer hier mit dem Rollstuhl rumfährt. Ich treffe mich immer wieder mal mit ihr und wir haben so gesprochen. Und letztens hat sie mir geschrieben, können wir uns mal wieder treffen? Ich brauche ein bisschen Kraft. Fand ich süß. Haben wir uns getroffen und da saß sie so ein bisschen geknickt und gedrückt da und sagte ich, was ist denn? Ja, meine Waschmaschine ist kaputt. Es geht nicht so richtig. Und das, jetzt sagst du, ja, da geht man in den Laden und kauft und holt und so, aber wenn, ne, ihr dürft die Situation mitsehen. Und da habe ich gemerkt, wie auf einmal so ein Impuls kam, ruf doch mal jemanden an. Ich rufe in so einem Fall meistens den Georg an. Nee, aber Quatsch. Ich habe ihn angerufen und es war wirklich so, dass kurz vorher jemand eine eingelagert hatte und nicht mehr brauchte. Sagte, kannst du haben. Und ihr Gesicht sagt, das ist ja herrlich. Wir haben doch gerade von dem Gott gesprochen, der uns versorgt, oder? Sag ich, ja. Sagt sie, oh schön. Und dann kam, weil ihr das auch noch gebracht wurde von Mitarbeitern, kam eine SMS, die sagte, was waren denn das für liebe und nette Leute, die da bei mir waren? Wisst ihr, Medizin. Gutes tun. Weitergeben von dem, was du hast, was du kannst, ist so ein Segen. Und Gott hat dich und mich reich gemacht, damit wir damit zufrieden sind und nicht krampfhaft festhalten und sagen, das ist für mich, ich will das haben. Wisst ihr, wenn wir so rumlaufen, haben wir die Hände nicht frei, um zu geben. Denn das hier will ich keinem geben. Ja? Versteht ihr, was ich damit meine? Gott lädt dich ein heute Morgen. Lädt mich ein, lädt uns ein, die Hände wieder frei zu kriegen. Zufrieden zu sein mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und dann zuzugreifen. Zuzugreifen, was Gott dir gibt. Wozu? Um es daran, sich zu erfreuen, zu genießen und weiterzugeben. Weiterzugeben, zu segnen, zu beschenken. Ich wünsche euch solche SMS, dass ihr die bekommt. Ich wünsche euch solche Rückmeldungen, dass Menschen sagen, das war für mich ein großes Geschenk. Sei du ein Geschenk. Verschenke dich. Gib weiter und halt nicht fest. Amen. Lasst uns gemeinsam noch aufstehen. Ich möchte noch mit uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns ganz reich beschenkst. Dass du uns so reichlich gibst und dass wirklich alles Gute und alles Vollkommene, Jesus, von dir kommt. Herr, und dass du reichlich gibst, sodass wir ausreichend haben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du jedes Herz berührst. Dort, wo ja, diese Not da ist, Herr, des Neides, der Enttäuschung, der Frustration. Herr, dass du mit deiner Liebe kommst und dass du einen Frieden hineinschenkst, eine Ruhe, eine Dankbarkeit erwachsen lässt, Herr, weil du hilfst, die Perspektive zu verändern auf das, was du doch jedem reichlich gegeben hast. Bitte dich, Geist Gottes, dass du dort, wo Menschen sich schon lange selbst verletzt haben, durch Dinge, die sie unbedingt haben wollen und krampfhaft festgehalten haben, dass du Gnade schenkst, dass die Hände aufgehen, Herr. Dass du jetzt kommst und dass du Freiheit schenkst, Jesus. Ich empfinde richtig einen Schmerz, wie als würde Gott diesen Schmerz mitempfinden, und er tut es auch, den wir uns selber zufügen, wenn wir verkrampft die Hände zusammenhalten und Dinge unbedingt haben wollen, die er nicht, noch nicht oder vielleicht später für uns hat. Und Gott will dir zurufen, vertraue mir, öffne deine Hand und verletz dich nicht länger selber. Gott, ich möchte in diese Situation jetzt hineinbeten, Herr, auf jeden, auf den das zutrifft. Und ich bitte dich, heile du, Herr, dort, wo an falschen Fronten, an falschen Stellen gekämpft wird und Kraft aufgewendet wird. Herr, dass das ein Ende hat. Und Herr, dass ein guter Kampf, dieser gute Kampf des Glaubens, sich auszustrecken nach dem, was du schenkst. Herr, dass das anfängt, dieses Sehnen und Trachten, Herr, nach deinem Reich, nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Veränderung, die von dir kommt. Und du schenkst das. Danke, dass du uns in die Freiheit führen willst und dass du es gern tust. Danke, dass wir eingeladen sind, zu dir zu kommen und dich anzunehmen. Und wenn du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt zugehört hast und während dieses Hören über Gott, der versorgt, der gern gibt, ein guter Gott, der befreit und der erneuert, und du sagst, du kennst ihn aber noch gar nicht, aber du willst ihn in dein Leben aufnehmen und sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Wenn du sagst, ich will das tun, ich will diesen Jesus einladen, in mein Leben zu kommen, dann darf ich dich bitten, dort an der Stelle, wo du stehst, ganz kurz deine Hand zu heben. Dann möchte ich mit dir gemeinsam, mit allen gemeinsam ein Gebet sprechen. Und gib doch ganz kurz dieses Zeichen, dass der Himmel es sieht und dass wir dann dafür beten können. Ist jemand da, der sagt, ich will mich heute entscheiden, will Ja sagen zu Jesus, zu diesem, der der Versorger ist? Dann melde dich an der Stelle, wo du stehst. Und dann möchte ich gerne mit uns gemeinsam dieses Gebet beten, dass wir sagen, Jesus, ich gebe mein Leben dir. Ist jemand da, der sagt, hier ist mein Leben, Jesus? Okay. Danke, Herr, dass du Herzen berührst. Danke, Herr, dass du Herzen berührst und dass du jedem Einzelnen persönlich nachgehst. Herr, danke, dass du die Herzen kennst und dass du erlöst und dass du befreist. Danke, dass du vergibst, Herr, und dass du auch Perspektivwechsel in unserem Leben schenkst. Ich bete darum, Geist Gottes, dass du unser Herzen berührst, Herr, und dass wir diesen Perspektivwechsel hin zu dieser Zufriedenheit und Dankbarkeit erleben und in diesem frei werden. Frei werden, um andere zu beschenken. Frei werden, Hände zu haben, die weitergeben. Du bist ein guter Gott und wir wollen dich repräsentieren, Herr, in dieser Zeit und in dieser Welt. Amen. Amen. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Ich darf bitten, Daniele, dass du kommst.